Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, eure News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN. Und mir gegenüber wie immer Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, grüße dich.
Moin, moin.
Schön, dass du da bist nach einem langen Abend gestern.
Ja.
Kommen wir dann zu das zweite große Thema diese Woche, aber ich schlage vor, wir ergehen uns chronologisch und ergötzen uns an einem 4:2 von Holstein gegen den HSV. Spektakel.
Pauken und Trompeten.
So sieht's aus. Aber da kann man tatsächlich ein bisschen ins Schwärmen kommen, finde ich. Also das war ein wahnsinnig interessantes Spiel mit für Kieler Sichtweise positiven Ausgang, aber auch einfach, wie es dazu gekommen ist. Ne? Also, wenn man sich allein die Spieldaten anguckt, da sieht man das, Laufleistung, also die Störche haben sich da zerrissen auf dem Platz. Holtby, glaube ich, 13 Kilometer abgespult.
Knapp, ja.
Fiete Arp, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass er aktuell so ein Spiel abliefern kann. Respekt. Pichler vorne, Benedikt Pichler, eine Arbeitsmaschine, wie der sich in jeden Ball irgendwie reinschmeißt. Also das hatte Stil.
Tolle Zweikämpfe mit Ramos, das sah schon sehr, sehr intensiv aus und du hast es angesprochen. Neben spielerischen Komponenten irgendwo waren eben auch die, wie die Trainer gerne sagen, talentfreien Räume nicht gerade mit geringem Ausmaße spielentscheidend. Wenn man sich anguckt, dass Holstein knapp 10 Kilometer mehr als Mannschaft gelaufen ist als der HSV, dann muss man sich nun sind Laufdaten nicht immer zwangsläufig gleichbedeutend mit Erfolg. Ne? Also da gibt's ja unter Ole Werner war und speziell unter Markus Anfang damals bei Holstein, war Holstein eigentlich immer generell auf Platz 16 oder 17 in der Laufleistung. Dass man kann auch mit schlauen Bewegungen was reißen. Aber in diesem Spiel hatte das schon eine gewisse Signifikanz, weil man dadurch gemerkt hat, dass Holstein einfach den Erfolg mehr wollte als der HSV. Das ist das, was mich, sag ich mal, neben der Freude über den Heimsieg natürlich am meisten überrascht hat.
Ja, das stimmt. Also es war zu spüren, auch vor allen Dingen nach dem 2:2. Also wenn man sich diesen Spielfilm mal anguckt, ja. Ne? Du gehst durch einen Elfmeter in Führung, wo Holtby es einfach stark, super stark macht, hat er vorher schon ein, zwei Mal im Mittelfeld gehabt. Einfach früher am Ball, ganz clever in den Zweikampf und dann bleibt dem Gegenspieler gar keine andere Möglichkeit, als ihn zu faulen, weil er einfach früher da ist.
Nee, er sieht ihn gar nicht.
Genau,
ne?
So. Mhm. Und das, wie gesagt, war vorher schon ein, zweimal so. Und dann Elfmeter, Skripski verwandelt den, alles gut, 1-0, Halbzeit. Dann hat man immer mal wieder so HSV-Druckphasen, das war ja klar, dass die auch mal kommen. Dann das 2:0.
Naja, das hätte ja schon in der ersten Halbzeit höher, die Führung hätte höher sein müssen. Ne?
Ja,
und das ist
stimmt.
Auch schon überraschend gewesen, sag ich mal so.
Ja, das stimmt. Also natürlich, ich war jetzt bei den Toren sozusagen, klar, hätte für Holstein vorher schon mehr machen können, denn man muss auch sagen, es kam vom HSV dann effektiv relativ wenig auch, weil Holstein solide, grundsolide verteidigt hat, hat der HSV nicht viele Gelegenheiten. Dann das 2:0, hervorragend gemacht von Pichler, der sich damit auch belohnt dann irgendwie für seine Leistung.
Ja, das ist einfach klasse Fußball gewesen. Ja. Umschaltspiel, Steckpass von Holtby, perfekt in den Lauf, der spielt seinem Gegenspieler, ich glaube, das war wieder Ramos in dem Moment, einen Knoten in die Beine nagelt das Ding mit links unter die Latte. Also das war einfach klasse.
Ja.
Einfach nur klasse, da gibt es überhaupt kein anderes Wort dafür.
Ja. Und dann kommt der HSV in Persona Robert Glatzel, den du wahrscheinlich einfach über 90 Minuten gar nicht jedes Mal verteidigen kannst, steht in der Luft, da macht dann die zwei Dinger und dann denkt man, ah, oh, scheiße. Jetzt geht es ja, dann doch dahin.
Hatte natürlich auch Gründe, die man vielleicht oberflächlich betrachtet in der Widerstandsfähigkeit des HSV, was der HSV-Trainer Tim Walter hinterher noch als einziges Positives hervorgehoben hat, könnte man vordergründig darauf zurückführen. Wenn man aber sich das ganz genau anschaut, gab es vorher beim Stand von 2-0 zwei Auswechslungen. Und eine davon war beispielsweise, die Auswechslung war im Nachklapp, waren das Goldgriffe. Aber in dem Moment kam unter anderem Tom Rothe für Marco Komenda rein, der in der Viererkette schlau links den Außenverteidiger gegeben hat, ohne großen Offensivgeist, aber den Laufweg und die Sprintfähigkeit und Flankenqualität von Bakary Yatta vom HSV unterbunden bis zu dem Zeitpunkt. Da ist fast nichts gekommen. Ein, zwei Flanken von außen, vielleicht mehr war das nicht. So, und nun kommt Tom Roth, ein ganz anderer Jünger natürlich und auch ein ganz anderer Spielertyp, ist ja nicht der geborene Linksverteidiger, der jetzt alles wegrätscht. Dafür hat er nach vorne natürlich unglaubliche Qualitäten, wie er bei der Vorarbeit zum 4-2 dann noch bewiesen hat. Aber das war das und Marco Komenda, ich habe hinterher nochmal gefragt, den Trainer, der musste raus, weil man wusste, dass er vielleicht bis zur 60., 65. durchhält, weil mit Problemen im hinteren Oberschenkel, muskulärer Natur, hat aber dann zumindest bis dahin auf seine Dienste natürlich sehr gerne zurückgegriffen, was ja auch schlau war. Das war ein Knackpunkt, weil Yatta dann auf einmal 3-4 Mal freigespielt wurde, Tom Rothe das nicht gesehen hat, dass er eben im Rücken weggelaufen ist und so weiter und so weiter. Und dadurch kam die Flanke zum Anschlusstor durch Glatzel, kam natürlich von der linken Seite, von Muheim, schöne Flanke. Da sage ich, das ist manchmal einfach nicht zu verteidigen. Ja. Der steht einen Kilometer höher in der Luft. Natürlich muss man dran sein, muss ihn irgendwie ein bisschen vorher schon ein bisschen am Trikot zehren oder so alles, was dazugehört in dem Geschäft, um so dicht vorm Tor jemanden vielleicht noch vom Kopfball oder zumindest, dass der nicht unbedrängt zum Kopfball kommen kann. Aber die Folge davon, das lag dann auch ursächlich daran, dass Marco Komenda draußen war. Deshalb wurde in dem Spiel auch fast ein bisschen zu wenig dessen Leistung irgendwie dargestellt, weil das schon ein ganz elementares Teil war für das Spiel. Aber dann, du hast es angedeutet, dann also sensationell sowohl was Holstein anbelangt, auch sensationell was den HSV anbelangt, allerdings da sensationell mit An- und Abführungszeichen, weil sowas, der Tim Walter hat es ja hinterher gesagt in seiner relativ unverblümten Art, das wäre nicht dämlich, das wäre sehr dämlich gewesen. Also, aber ganz ehrlich, also, naja.
Aber es ist auch nicht das erste Mal, ne? Also wir haben ja schon vorher drüber gesprochen, es ist halt dieses, aus Kieler Sicht denkst du so beim 2-2, ach verdammt, ne? Jetzt so kommt der HSV aus. Noch und aus HSV-Sicht ist dann so, jetzt alles auf eine Karte, ne? Jetzt muss das irgendwie sein und dann gibt's auch nichts, dass man sich mal zurücknimmt und mal ein bisschen guckt. Ne?
Muss man ja gar nicht. So. Man muss ja nur die Basics einhalten.
Ja, aber genau, die fallen ja hinten runter dann. Ja. Das ist so Tunnelblick. Einfach nur vorne drauf, gib ihm.
Ja.
Und es gibt nichts, was irgendwie noch beachtet werden muss. So, und dann Bums, Bums.
Es ist ja nicht mal, in dieser Situation war ja nicht mal mehr die Rehhagelsche Variante kontrollierte Offensive erforderlich. Normale Offensive mit einer, durchschnittlichen Restfeldverteidigung, dann wäre Holstein, glaube ich, wirklich in arge Nöte geraten. Gott sei Dank ist es so nicht passiert. Aber es bleibt unterm Strich, das muss ich wirklich sagen. Also ich finde, Tim Walter ist ja mit seinem polarisierenden Dasein wirklich eine Bereicherung für die Liga und mit seinem also ungebrochenen Willen, mit seiner Strategie nach vorne ausgerichtet, egal was der Gegner macht.
Man könnte es auch Sturheit nennen.
Ja, das wäre dann der negative und wahrscheinlich passende Ausdruck dafür. Aber er zieht sein Ding da durch und das hat ja auch irgendwie, hat ja einen gewissen Charme, wenn man jetzt nicht unbedingt HSV-Fan ist oder sowas, ne? Also als neutraler Beobachter, weil es ja auch immer wieder für Spannungsmomente in der Liga sorgt, die eigentlich gar nicht mehr da sind. Der HSV hat also trotz Verletzungspech, der HSV hat eine Qualität in seinem Kader, manifestiert sich nicht nur durch die knapp 43 Millionen oder 44 Millionen Euro Kaderwert. Das ist natürlich auch over the top in dieser Liga, trotz Bundesliga-Absteiger wie Hertha BSC oder Schalke 04. Das ist fast das Doppelte von dem beispielsweise, was Holstein da in dieser Aufzählung da zu bieten hat, mit knapp 22 oder 22, so wie noch Millionen Kaderwert. Also ganz ehrlich, mit so einer Qualität musst du aufsteigen. Und dann zeigt sich das eben auch bis zur 70. oder 65. Holstein wirklich klar über, also Kontrolle und hochverdient in Führung. Aber dann kommen ein, zwei Unzulänglichkeiten und dann ist der HSV da. Das zeigt ja die Qualität dieser Mannschaft. Aber dann sich so, also, und da hat man auch ein bisschen Einfluss als Trainer. Das muss man, so komme ich zu dem Schluss. Lieber Tim, tut mir echt leid. Ich habe ihm letzten Mittwoch noch per WhatsApp zum Geburtstag gratuliert. Das ist auch nicht persönlich gemeint. Aber der HSV steht noch auf Platz 2 und wird wahrscheinlich ja auch da oben bleiben. Ob es dann letztendlich für einen Aufstieg reicht, wird man ja sehen. Aber der HSV steht noch im Moment da oben. Trotz Tim Walter. Nicht wegen Tim Walter. Also ganz ehrlich, dann baut er danach zumindest auch für Außenstehende, die jetzt nicht so intern da beim HSV drin sind, baut er noch eine Baustelle zu seiner Lebensversicherung auf, sozusagen, also zu Robert Latzel. Indem er sagt, ja, wenn Spieler nicht den Plan einhalten, den sie einhalten sollten, dann kriegen sie dafür die Quittung und bezog sich darauf mit diesen Worten darauf, dass Glatzel in der ersten Halbzeit über weite Strecken nicht im Strafraum gestanden hat, wo er nach Tim Walters Ansicht immer stehen müsse. Kann man machen. Ja. Muss man nicht machen. Aber gab dann ja zwei Tage später schon wieder die medial inszenierte große Versöhnung, dass das eigentlich relativ normal sei, dass Tim Walter und Glatzel sich ab und zu mal verbal da ein paar Bälle zuschieben, die aber überhaupt nicht bös gemeint sind. Und also ich sag dir, im Volkspark ist Feuer unterm Dach und das meine ich wirklich nur im übertragenen Sinne, aber dafür noch so intensiver. Also das Problem wir wollen jetzt hier nicht einen Podcast über den HSV machen, um Gottes Willen, aber das Problem beim HSV ist ja folgendes, ne? Wenn Jonas Bold als Sportchef auf die Idee käme, seinen offensichtlich durch nichts zu erschütternden Treueschwur zu Tim Walter vielleicht doch mal zu überdenken, ne? Was wäre die Konsequenz daraus? Das wäre natürlich ein neuer Trainer. Die Stimmen sind ja nicht wenige, die das auch schon vehement fordern. Aber welcher neue Trainer soll denn in der Restlaufzeit dieser Saison, die zwei jetzt erst 13 Spieltage hinter sich hat, aber ich sag mal, der neue Trainer könnte ja frühestens, kommt sowieso kein neuer Trainer davon, mal ganz abgesehen, aber wenn, dann wäre es ja wahrscheinlich frühestens zur Weihnachtszeit der Fall. Wer soll denn in den 17 Spielen der Rückrunde dieses über 2,5 Jahre dann implantierte Spielsystem, was den Spielern vom HSV in die Köpfe quasi per Chip eingepflanzt worden ist in der Zeit, wer soll das denn da rauskriegen? Das wird nichts. Das heißt, es muss mit Tim Walter funktionieren im Umkehrschluss oder es wird wieder Platz 4, ne? Oder schlechter.
Ist ja auch irgendwie eine Strategie, sich als Trainer so unverzichtbar zu machen.
Oder Platz 3 und dann scheitern oder in der Relegation.
Sich als Trainer so unverzichtbar zu machen, ist ja auch nicht schlecht.
Es ist einfach. Also, da könnte man wirklich zwei extra Podcast-Folgen machen über Tim Walter und was eigentlich seine Intention ist oder was man daraus ablesen kann aus seinen Verhaltensweisen und so weiter und so. Es ist einfach für die Liga ein cooler Typ und die 50% der Menschen mögen ihn, 50% der Menschen mögen ihn nicht so. Aber eins darf ich versichern, die ihn nicht mögen, das interessiert ihn nicht. Ihn interessiert seine Familie, das ist ja auch gut so, gibt ja auch einen guten Spruch von ihm, wenn er jemanden verpflichten müsste, wäre das höchstens seine Frau, na und so ist er halt, ja. So, das weiß man aber, wenn man ihn verpflichtet irgendwo, ne? Deshalb darf sich jetzt auch im Volkspark keiner wundern irgendwo, ne? Wundern muss man sich nur, um darauf zurückzukommen zum Spiel über das, was der HSV da in der Schlussphase in der Restfeldverteidigung abgeliefert hat und was Holstein dann überragend ausgenutzt benutzt. Das genau. musst du ja auch erstmal hinkriegen.
Das ist ja der Umkehrschluss. Ne? Mhm. Wir haben es ja auch schon oft gesehen, dass der HSV diese Dinge anbietet. Also ich erinnere mich da ganz an Hanebüchen, glaube ich, erstes Spiel der vergangenen Saison gegen Eintracht Braunschweig, wo ja, Braunschweig richtig. 6-7 Tore machen kann, weil die Konter auf HSV-Tor zurollt und die nichts draus machen. Und da muss man ja wirklich Holstein dann sagen, also fantastisch.
Chapeau, echt.
Also wirklich auch dann Vorlage Fiete Arp, Finn Porath mit einer Wucht,
die der da durchgeht. 127 km/h.
Also allein der Laufweg, dieser Abschluss, der von purem Selbstbewusstsein bestimmt ist, und er hat es ja auch gesagt hinterher, im Training habe ich ja schon ganz oft gemacht und dann mache ich das jetzt auch so. Also wirklich, ziehe ich den Hut, wie der den eiselkalt.
Man muss sich das ja mal überlegen. Ich glaube, war die 84. oder irgend sowas. Nun ist er eingewechselt worden. Das ist also, deshalb sage ich ja, die Personalrotation während des Spiels, hat Cheftrainer Marcel Rapp natürlich auch ein goldenes Händchen bewiesen, dann im Nachklapp irgendwo. Aber in dieser Szene halt Joker dann auf das Tor zuzulaufen. Das Publikum springt auf, die Bahn ist frei. Von links stürmen noch die restverbliebenen HSV-Verteidiger, versuchen noch irgendwie den Laufweg abzuschneiden. Keine Chance, weil der auf einmal den Turbo zuschaltet und dann nagelt er das Ding ins Netz. Also, mein Gut, dass da eine gewisse Lockerheit hinten in der Netzbefestigung war, sonst wäre das Ding da wahrscheinlich durchkajolt irgendwo, der Ball. Super.
Ja. Und das vierte Tor auch.
Ja, sag ich ja, Tom Roth ist Offensivqualitäten. Wir haben auf unseren Presseplätzen, ich habe ohne Flachs, ich habe zum Sitznachbarn gesagt, pass auf, Junge, zieh deinen linken Haken wieder raus, ne? Und was macht er? Schiebt seinen Fuß da, seinen linken Fuß vor und mit diesem abgeknickten Schuss, der da so eine Fluchkurve hat, die auch wirklich schwer zu berechnen, ist flach rein auf dem nassen Rasen. Heuer Fernandes im HSV-Tor macht auch nicht die glücklichste Figur, aber rote Buddy Rembo Remberg war ja schon wieder rangestürmt, weil er ja weiß, wo der Ball hinkommt. Das hat er ja letztens nach dem Spiel in Rostock schon erzählt. Also rennt der auch eingewechselt wie ein Irrwisch da auf den mit seinen gefühlten 500 Kilogramm Kampfgewicht so auf den Torwart zu. Der hat wahrscheinlich auch ein bisschen Angst bekommen. Und dann liegt der Ball da und das ist ja so sensationell auch als Zuschauer, du siehst das und dann siehst du, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Nein, aus dem Hintergrund müsste Jonas Sterner laufen. Lauf, Jonas, lauf. Und Jonas läuft nicht, sondern ich glaube, die 30, 35 Meter, die er gemacht hat, das war wahrscheinlich die schnellste in seinem Leben, weil der schiebt nämlich auch auf einmal den Turbo zu.
Miep.
Ja, echt wie Speedy Gonzales da und schiebt den dann ins leere Tor. Wunderbar.
Aber das ist auch das. Es ist ja ein Moment, wo du das ja manchmal schon habe keine Erfahrung im Profifußball, aber ich kenne das auch schon aus Amateurfußballgefilden, ne? Wo du so drauf zuläufst, es ist deine Situation.
Genau.
15.000 Leute, das kennt man nicht aus dem Amateurfußball, aber so stelle ich es mir vor.
Seltener.
Du läufst da drauf zu und das Ding wird immer kleiner, ne?
Ja.
Und der Tunnel wird immer größer und alles irgendwie und das Tor wird immer kleiner. Was für ein Moment zum Versagen.
Ja.
Muss man ja wirklich ganz ehrlich sagen, ne?
Ja, klar.
Nö. Rennt einfach und es ist ja nicht so, er hobbelt den so rein, sondern er verwandelt den einfach.
So wie es gehört, so. Zack.
Eiskalt.
Ne? Im Training macht man das wahrscheinlich auch 50 Mal oder sowas hintereinander weg, aber die Rahmenbedingungen sind halt im Spiel dann gerade in so einem Spiel dann noch besondere. Also wirklich ganz große Klasse, super Chapeau, kann man gar nicht hoch genug loben, diesen Heimerfolg. Das war ja auch noch ein bisschen was auf dem Spielstand, ne? Also hätte Holstein verloren, hatten wir in der Woche vorher da thematisiert, bei der engen tabellarischen Situation kann das dann auch ganz schnell mal nach hinten losgehen. Und zwar dann nicht nur, dass man auf Platz 7 oder 8 abrutscht, das geht dann bei 2, 3 Niederlagen hintereinander auch gleich schnell auf Platz 13, 14 oder sowas. Ne? Also, nee, das war einfach klasse und natürlich fürs Kieler Gemüt auch
absolut,
super. Ne?
Also absolut. Und das Schreckgespenst für den HSV wird immer größer, was Holstein angeht. Da werden wir zum Rückspiel nochmal drüber sprechen.
Ja, aber es ist ja, wie gesagt, das ist ja, also die HSV-Führungsetage, da musst du ja eine Krise kriegen. Und jetzt haben sie in Elversberg verloren. Sie haben in Osnabrück verloren. Da sage ich, Elversberg, gut, ja, Osnabrück, da
war der einzige Sieg, den Tobias Schweinsteiger, der jetzt ja nicht mehr Trainer ist, ja, eingefahren hat.
In der aber ich sag dir ganz ehrlich, so eine Spiele gibt das auf dem Rübenacker irgendwo, ne, freitagsabends, die Menge ist fanatisch gegen dich, bis auf den eigenen Anhang. Boah, sowas gibt's, ne? Aber spätestens nach dem zweiten Ding gibt's das nicht mehr. Also das verstehe ich nicht. Spätestens nach dem zweiten Ding ist da Feierabend. Und es gibt keine Entschuldigung für dieses Restfeld verteidigen. Und es gibt keine Entschuldigung, 10 Kilometer weniger und ich weiß nicht, 70 Sprints weniger insgesamt gelaufen und gesprintet zu sein. Dafür gibt's keine Entschuldigung. Und da kann sich der Trainer natürlich hinterher hinstellen, Tim Walter, wenn er damit konfrontiert wird von einer Frage eines Hamburger Kollegen, ob das vielleicht eine gewisse Signifikanz für den Spielverlauf besäße, dann sitzt er da und sagt, ja, wenn die Zahlen lügen ja nicht. Also, ich sag mal so, die Hamburger Journal, die hat natürlich ein massives Interesse daran, dass der HSV aufsteigen soll. Ne? Das ist ja auch sehr nachvollziehbar. Unsere friedliche Kieler Medienlandschaft würde, glaube ich, bei solchen Situationen anders reagieren. Sag ich dir ganz ehrlich. Also, das würde vielleicht nicht so unfallfrei hier durchgehen. Also bin ich ganz ehrlich, also da spreche ich ja aus langjähriger eigener Erfahrung, das hätte ich, glaube ich, man muss ja nicht sofort alles sezieren und alles in Bausch und Bogen verdammen, aber solche Sätze hätte ich, glaube ich, dann doch im Nachklapp vielleicht mal versucht, ein bisschen zu sezieren und auf ihre Ernsthaftigkeit und Konsequenz daraus abzuleiten. Aber da wollen wir auch genug vom HSV. Unser Cheftrainer hat das super gemacht. Wieder eine taktische Flexibilität. Das ist ja das, was dem normalen Kunden, sag ich mal, nicht unbedingt auffallen muss.
Ja, und da wird ja auch viel drüber gemeckert, ne? Also man hört es immer wieder, dass so, ja, schon wieder ein anderes Spielsystem, schon wieder eine andere Aufstellung, wir richten uns zu viel am Gegner aus und so.
Bullshit.
Aber hier hat man mal gesehen, wie das hervorragend funktioniert hat, ne? Viererkette mit zwei Sechsern davor. Und da muss man auch sagen, du hast Marco Komenda angesprochen. Mhm. Timo Becker hat es wunderbar gemacht gegen Dompe, wo man ja auch befürchten kann, dass der einmal austanzt mit seinem Tempo, was er da hat. Hat ihm immer ein bisschen Platz gelassen, dass er reagieren konnte, wenn er irgendwie was macht. Und Marco Ivesic mit seinen 20 und einen Keks in der Innenverteidigung fand ich auch total solide.
Ja.
Philipp Sander im Mittelfeld hat das wunderbar gemacht. Mhm. Also das war wirklich am Gegner orientiert, trotzdem die eigenen Stärken in den Vordergrund gestellt und die Spieler haben ihre Stärken dann in dem Kontext auch abrufen können.
So.
Und das hat einfach alles gepasst, ne?
Naja, wenn du die Mannschaft, die erste Aufstellung siehst und siehst, dass ein Tom Rothe in so einem Spiel nicht dabei ist und dafür Fiete Arp als linker Schienenspieler, wie wir erst gedacht haben, er war ja mehr, ich will jetzt nicht sagen links außen, aber war doch deutlich offensiver ausgerichtet irgendwo, dann fragst du dich natürlich, das ist aber mutig jetzt hier, ne? Also ganz ehrlich, wir hatten ja am Anfang des Spiels oder vor Anpfiff, hat mir auch ein bisschen die Fantasie gefehlt, wie das gut gehen kann. Ne? Aber da ist eben halt, dann gibt es doch, das geht gut und in einem anderen Spiel geht es halt nicht so gut. Wir haben auch darüber gesprochen, das eine Spiel, ich weiß gar nicht, gegen wen das noch war, ich glaube gegen Nürnberg mit Fiete Arp und Fridtjonsson vorne in der Spitze, das war ein Griff in die Kloschüssel, im Nachklapp ist man dann immer schlauer oder sowas. So ist es halt. Was lobenswert ist, ist eben diese Flexibilität, die strategische. Die Viererkette hinten aufzubauen, war auch also hätte ich genauso gemacht, darf ich auch ehrlich sagen, weil man muss ja für bestimmte Printerzeugnisse muss man ja schon in der Donnerstagausgabe eine Mannschaftsaufstellung feil bieten dem geneigten Kunden. Und das obliegt dann ab und zu auch eigentlich wöchentlich mir. Und habe ich natürlich die Viererkette, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass Johansson verletzt ausfällt oder angeschlagen ausfällt, habe ich die Viererkette natürlich genauso gebaut, ne, mit zwei Sechser, Achtern davor. Aber Fiete Arp, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Und was macht der Junge? Genau das, was offensichtlich die Vorgabe war, hat der Trainer hinterher auch, Marcel Rapp auch hinterher erzählt, annehmen, sich eindrehen, Flügelwechsel, Flankenverlagerung, Seitenverlagerung, nachgehen, Torgefahr erzeugen. Wirklich super. astrein.
Ja, und auch, also ich fand auch in der Rückwärtsbewegung Arbeit gegen den Ball, ne? Also kein Ball verloren gegeben, echt hinterher gepäst, genau, Abpraller gesichert. Und das ist, glaube ich, auch das, wenn das dann am Ende in die Büchs geht, dieses Ding, und du verlierst das wieder 2-3 oder wie auch immer, dann ist es trotzdem so, ärgerst du dich als Fan oder Zuschauer oder wie auch immer, aber dann bist du ja weit davon entfernt, dieser Mannschaft einen Vorwurf zu machen, weil die alles dafür getan haben. Und da hat man in anderen Spielen halt weniger das Gefühl gehabt. Und jetzt war es einfach, die haben gebrannt, die hatten Bock. Und das ist, glaube ich, das sind, glaube ich, 90% dessen, was die Leute sehen wollen. Mhm. Weil wir haben ja auch schon drüber gesprochen, die Erwartungshaltung ist ja gar nicht riesig.
So.
Ne? So, wenn du das so auf den Platz bringst, dann kannst du es auch verkraften, wenn dann mal 1-2 durchrutschen, so wie es jetzt ja dann auch passiert ist, gegen den HSV sowieso, aber auch gegen andere. Und insofern, also ich fand's, ich war sehr, sehr positiv überrascht einfach vom gesamten Eindruck, den dieses Spiel hinterlassen hat.
Und sowas hat natürlich auch eine gewisse Nachhaltigkeit, wenn man jetzt sagen, man könnte natürlich sagen, der HSV ist der Pulsbeschleuniger und hat für erhöhten Flügelschlag bei den Störchen gesorgt. Oh, ein cooles Bild.
Was für ein Bild.
Ja. Und aber das Ding hat eine Nachhaltigkeit, da bin ich fest von überzeugt. Eine Nachhaltigkeit deshalb auch schon, man muss sich nur mal angucken, Holstein ist in dieser Saison 5-mal in Führung gegangen. Ne? Alleine auch das für den Kopf. 4-mal gewonnen danach. Und einmal unentschieden. Das heißt im Umkehrschluss, also wehe für die Gegner, wenn Holstein in Führung geht. Ne? Das Zweite, was noch also für die Entwicklung und den immer wieder zitierten, von Marcel Rapp und seinem Trainerstaff zitierten Prozess, muss man sehen, dass in der am Ende, wurde ja ein bisschen umgebaut auf Fünferkette, so eine Art Dreierkette mit den zwei und so weiter, Sterner und Rothe. Da standen mit Jonas Sterner 21, Marco Ivicic 21, Colin Kleine-Bekel 20, Timon Weiner im Tor 24, ist aber eigentlich ein Novize, wenn man es für Zweitliga-Verhältnisse nimmt. Tom Rothe 19 geworden. Senior dieser Defensivtruppe war ein gewisser Timo Becker der ist ja auch kurz vor der Fußballrente mit 26. Ne? Also das muss man sich mal reinziehen. Die standen nachher auf dem Platz und haben das Ding rumgebogen. Na, also das ist doch irre. Fiete ab 23. Ne? Also was das für eine Perspektive theoretisch eröffnet. Also
das auch bei Arp, ne? Das darf man nie vergessen. Also der ist erst 23. Ne? Nee. Der ist ja schon seit Jahren Profigeschäft und so, aber es ist halt trotzdem, er ist erst 23.
Ja. Aber diese Abwehrkette da hinten oder so, die Defensivreihe da mit das Durchschnittsalter, das ist ja eine Sensation. Also wirklich, das ist einfach nur eine Sensation. Da geht einem ehrlich, geht einem das Herz auf, ne? Und so einem ehemaligen Jugendtrainer wie unser Marcel Rapp dann natürlich sowieso. Ja. Aber man darf jetzt nicht den Fehler machen, ihm zu unterstellen, dass er jetzt ausschließlich auf Jugend setzt, um Gottes Willen, das nicht. Das war jetzt eben halt so, ne?
Ja.
Der Patrick Eras als potenzieller Innenverteidiger 28 oder 29, Kai Johansson ebenfalls 29, na, die sind eben halt nicht da, die sind verletzt, ne? Und dann müssen die Jungen eben das reißen, ne? Und da kommen ja noch welche nach, so Rosenbohm, hier Wagbe und wie sie alle heißen, ne? Und aus der U23 da, Niklas Niehoff, Flügelspieler, Stanislav Fehler knipst ohne Ende mit 20 Jahren. Mein lieber Scholli, also ganz ehrlich, das wird hochinteressant, auch was die Transferpolitik anbelangt, ob da möglicherweise irgendjemand abgekoffert wird, dann für teuer Geld, dann kann sich Holstein auch wieder mal auf die Schulter klopfen, wird man einen los, aber kriegt ordentlich Geld rein in Stock und oder man hält die Kiste zusammen, bis auf Tom Rothe natürlich, der ja in der kommenden Saison wieder für Borussia Dortmund auflaufen möchte. Mal gucken, ne?
Ja.
Man weiß ja nicht, was passiert. Nee, ne? Also so vielleicht geht es ja noch ein Jahr länger auf Leihe. Man weiß es nicht. Also mal schauen. Und das war in allen Facetten hatte dieses Spiel aus Kieler Sicht nur Rosiges im Angebot.
Ja, das stimmt. Zur Belohnung gab es die nächsten internationalen Nominierungen.
Ja.
Sind wir ja schon gewohnt aus den letzten Wochen. Ne? Also Tom Rothe ist bei der U20 dabei, Colin Kleine-Bekel bei der U21 und Benedikt Pichler im erweiterten Kader von Ralf Rangnick für den ÖFB. Unter anderem ja Testspiel
gegen Deutschland.
Gegen Deutschland.
Also ich habe
für Deutschland jetzt mit dabei. Ist.
Genau, Duxchak.
Holstein regiert
an dieser Stelle echt super cool, Junge.
Ja.
Was geht?
Also da, das gucken wir uns mal an, ob da vielleicht dann das.
Ja, ich habe Benny Peter gefragt, ob er denn den nächsten Dienstag, wenn es da das Spiel ansteht, ob er da in Kiel auf der Couch vorm Fernsehgerät sitzt oder aber im Ernst-Happel-Stadion in Wien auf der Bank sitzt oder so. Er geht davon aus, dass er hier in Kiel auf der Couch sitzt und ist er. Gibt sich auch tiefenentspannt und sagt, wenn man hier so weitermacht, dann wird sich der Rest von alleine ergeben. 5 Tore, 2 Assists, aber vor allem seine Art.
Ja, genau.
Das also reißt mit.
Die Präsentation, ne? Das ist
Topscorer zu sein, ist eine Geschichte oder sowas, ne? Aber er ist ja der bei der hohen Qualität, die Holstein auch im Angriff hat, sag ich mal, Maschino oder so, spielt im Moment gar keine Rolle. Es wird aber auch wieder kommen. Fridtjonsson ist der Rambock bei hohen Flanken, wenn es darauf ankommt. Jetzt Fiete Arp dazu, Steven Skripski.
Also Simakala.
Simakala. Es ist wirklich, wirklich verwunderlich, was sich da so tut, aber im positiven Sinne.
Absolut.
Und da, wenn man da denn der Topscorer ist, sag ich mal, und im Moment zumindest der wichtigste Stürmer, allein durch seine Präsenz eben und sein unermüdliches Tiefenläufe, Räume frei reißen dadurch und Mitspieler haben dadurch mehr Möglichkeiten. Also es ist einfach cool.
Das stimmt.
Mhm.
Für die anderen gab es auch noch eine Belohnung. Machen wir noch einen kleinen Schwenk, weil wir jetzt schon doch wieder so lange über den HSV geredet haben.
Auf Kaiserslautern kommen wir natürlich
nächste Woche. Genau, wir haben ja jetzt mit den Länderspielen ein bisschen Zeit. Für die anderen gab es zur Belohnung gestern Abend Wunderino Arena, Mitgliederversammlung der KSV.
Ja.
Wo die Mannschaft sonst in den vergangenen Jahren nicht unbedingt da war. Diesmal waren
und auch
sie
die
dann,
U23-Mannschaft.
U23 auch da war.
Mhm.
Es wurde viel gesprochen über diesen Antrag auf Direktwahl des Präsidenten. Es ging dann gestern lange und dauerte, bis da irgendwie was kam mit Eilanträgen und allem Möglichen. Wollen wir jetzt hier in Gänze gar nicht ausbreiten, könnt ihr alles auf KN Online nachlesen. Am Ende ist es jetzt erstmal abgeschmettert sozusagen, aber mit dem Auftrag, da für nächstes Jahr dann was auszuarbeiten.
Also vertagt.
Sozusagen. Verjährt.
Abgeschmettert würde ich nicht unbedingt sagen, sondern vertagt. Und das ist ja wahrscheinlich auch das Sinnvollste, dass da. Also es gab dann, ohne dass man jetzt einen Live-Ticker noch wieder nacherzählt oder sonstiges, aber es gab natürlich dann nach Verlesung des Antrages und noch in einer persönlichen Stellungnahme des Antragstellers Torge Steen, gab es natürlich, nicht natürlich, kamen dann noch einige Wortbeiträge aus der juristischen Ecke, die dann Zweifel anmahnten, dass das vom Amtsregister oder also die für Vereinsrecht zuständig sind, die staatlichen Organe, dass es da durchkommt. Und das ist tatsächlich, das ist ein schwieriges Feld, so eine Satzungsänderung. Das kennt jeder Kleingartenverein, jede Eigentümerversammlung, da selbst auf den ersten Blick für Normalbürger marginalste Sachen bestehen die Überprüfung nicht. Und das darauf wurde hingewiesen, ob das jetzt strategische Einlassungen waren, von welcher Fraktion dann auch immer, das kann man natürlich im Nachklapp nicht beurteilen, aber ich habe da mit meinem geringen juristischen Wissen auch gemerkt, das könnte vielleicht so ein bisschen eng werden, zumindest ist es ein Risiko. Nun ist es auch nicht abgeschmettert worden, weil ja die Mehrheit der Mitgliederversammlung dafür gestimmt hat, aber es bedurfte eben einer Zweidrittelmehrheit,
genau,
die wurde nicht erreicht, wobei man sagen muss, es waren fast 600 Leute in der Wunderina.
Das ist das Grundsätzliche also, auch, ne, was ich auch noch gesagt hätte, also einfach, es zeigt einfach auch die Entwicklung dieses Vereins.
Hatte auch, natürlich jetzt auch den Hintergrund,
hatte,
dass,
genau,
dass das schön wurde
ein bisschen mobilisiert. Ne?
Genau.
Und trotzdem zeigt es ja irgendwie, dass das wächst, also nicht nur die Mitgliederzahl wächst, sondern offensichtlich zumindest jetzt erstmal, gucken wir mal, wie es nächstes Jahr dann weitergeht, mhm. aber es wächst das Interesse, auch da irgendwie vielleicht mit teilzuhaben, mitzugestalten in irgendeiner Form,
mhm.
Was ja einfach, ist einfach Ausdruck einer Entwicklung, ne? Jetzt nach, ja. nach 7 Jahren zweite Liga, so.
Ja. Und ist ja bei einem, Holstein ist ja ein eingetragener Verein, das ist ja im Profi, Fußball-Profi-Bereich auch nicht, doch, nun wahrlich nicht gang und gäbe und hat auch mit überwältigender Mehrheit auch ein zwar für einen selber jetzt selbstverständlichen, aber immerhin bemerkenswerten, mit einer überwältigenden Mehrheit für dafür gestimmt, dass ein Kippen einer 50+1-Regel einer Dreiviertelmehrheit bedarf und dass eine Ausgliederung damit quasi faktisch eigentlich verhindert wird und dann für die Werte einzustehen, die ganzen Geschichten, Diversität und so weiter und so weiter. Das war, hatte alles eine Art und das war auch überhaupt nicht konfrontativ irgendwo, diese Geschichte da mit der Direktwahl, das hatte dann schon etwas mehr Konfrontationscharakter, aber liegt ja auch in der Natur der Angelegenheit, da geht es um Posten und Personen und beim hauptamtlichen Präsidenten dieser bislang noch von und bis auf weiteres auch noch von Steffen Schneekloth bekleidet die Position. Aber zum Beispiel beim Wahlausschuss ist jetzt einer aus der aktiven Fanszene reingewählt worden, erstmals das zeigt ja schon, dass da ein gewisser Aufbruch ist und es wurde von den Sprechern der aktiven Fanszene auch immer wieder betont, dass das jetzt nicht irgendwie eine Palastrevolution ist oder dass man Misstrauen gegenüber Aufsichtsrat, Präsidium oder sonst was, das ging wirklich, ich nehme das jetzt mal als glaubhaft hin, um eine gewisse Demokratisierung der Verhältnisse bei Holstein. Hat alles ein bisschen, ist alles juristisch ein bisschen schwierig bei einem hauptamtlichen Präsidenten, der untersteht quasi dem Aufsichtsrat. Wie das jetzt wirklich praktikabel und ohne juristische Schwierigkeiten funktioniert, wenn der jetzt von der Mitgliederversammlung gewählt wird, das gilt es jetzt eben, diese Probleme gilt es jetzt eben auszuarbeiten, wie man die bereinigen kann. Und ich persönlich finde das gut, dass man sich gegenseitig jetzt vielleicht nicht freiwillig, aber es ist ja eben halt Fakt, sich ein Jahr Zeit gibt, um das Ganze auch nochmal aus ganz verschiedenen Gesichtspunkten zu beleuchten, die vielleicht bisher noch nicht so in den entsprechenden Kreisen überdacht worden sind, ohne dass das jetzt Makel ist oder sowas. Ja. Es wird passieren und bei der nächsten Mitgliederversammlung werden wahrscheinlich noch mehr Fans und Vereinsmitglieder aus der aktiven Szene oder zumindest Sympathisanten der Szene erscheinen und dann wird das auch eine Zweidrittelmehrheit finden. So finde ich das ein sehr schönes Konstrukt, dass es dann auch wirklich eine Rechtssicherheit gibt. Der Antragsteller hat natürlich zu Recht auch hingewiesen, das muss auch erwähnt sein, dass er das jetzt nicht an einem regnerischen Abend irgendwie sich ausgedacht hat, sondern dass das auch natürlich mit Rechtsgelehrten und Rechtsbeiständen alles ausgearbeitet. Aber es gibt eben manche Sachen, die man dann vielleicht doch in dem Moment nicht beachtet. Und wie gesagt, Vereinsrecht, es ist ein schwieriges Feld, ganz schwierig.
Das ist es auf jeden Fall. Und man hat ja gesehen an dem zweiten großen Antrag, nämlich 50+1, Präambel und so weiter, das ist ja auch letztes Jahr quasi in Auftrag gegeben worden, das auszuarbeiten und so weiter. Also da hat es dann funktioniert mal. Dann nehmen wir das vielleicht als Blaupause jetzt für das kommende Jahr, das auszuarbeiten und im nächsten Jahr dann hieb- und stichfest und vereinsrechtskonform eine Satzungsänderung durchzuführen. Warten wir mal ab, wie das da genau ausgestaltet wird. Wie gesagt, für mich einfach auch generell jetzt mal relativ unabhängig von den Ergebnissen einfach Zeichen einer Vereinsentwicklung. Du hast es ja gesagt, eingetragener Verein. Wir hatten ja einen Tag vorher die Versammlung beim HSV.
Mhm.
Da ist es dann die HSV AG, die da von ihren Millionen gewinnen und sonst was irgendwie erzählt. Das ist halt dann der Unterschied, den du im Profifußball hast. Ne?
Mhm.
Und als eingetragener Verein zum Beispiel muss man auch sagen, SC Freiburg ist, glaube ich, auch noch einer.
Und Mainz.
Und Freiburg hat es damit auch in die Europa League geschafft. Ja. Also insofern.
Ja, wenn man dann wie Finanzminister und Vizepräsident Wolfgang Schwenker davon berichten kann, dass man in der Saison 21/22 gar nicht so gut lief, aber wo man noch die Einnahmen trotz Corona und die Einnahmen aus dem großartigen Pokalerfolgen mit dem Halbfinale in Dortmund dann beendet damals, dass man dann Steuern zahlen musste als eingetragener Verein, so viel Gewinne ja. hatte man gemacht. Ja. Also die konnte man dann auch nicht mehr einfach so beiseite schieben, was sonst ja mal elegant irgendwie, ohne dass man aus dem Nähkästchen plaudern muss, aber ist ja bei jedem Verein so, findet man noch irgendwie hier, aber das war jetzt so viel, da ging leider nicht, also musste man Steuern zahlen.
Das man kennt das ja sonst gerne aus Behörden, wo dann im Dezember nochmal ein neues Büro Mobiliar gekauft wird oder so, ne? Das, aber es war,
mir war zu viel.
Man hat keinen Ausstatter gefunden, der das für den Preis
macht. Nein. Also das ist schon alles Chico, und ich glaube, da, wenn ich das richtig mitbekommen habe, gab es da auch aus Reihen der Antragsteller jetzt kein böses Blut, weil das ganze Ding jetzt um ein Jahr verschoben ist, der Vorgang. Ganz im Gegenteil, ich hatte den Eindruck, als wenn alle sagen, okay, das nehmen wir jetzt mit. Da sind die Leute, die damit beauftragt sind, haben eine klare Vorgabe, und an dem grundsätzlichen Bestreben, den Präsidenten direkt durch die Mitgliederversammlung wählen zu lassen, gab es ja eigentlich auch Konsens, wenn man es genau nimmt irgendwo. Ja, ne? Das ging jetzt, glaube ich, eher um diese juristischen Bedenken, die da vielleicht letzte noch ausgeräumt werden müssen. Was aber mich bedenklich gestimmt hat, war natürlich, dass er erstmal durften wir 4 Journalisten, das ist natürlich eine gewaltige Anzahl, erstmal nicht in die Halle, weil wir wollen das jetzt nicht überhöhen, weil wir sind wirklich die Unwichtigsten dabei. Wir sind allenfalls die Transporteure der Nachrichten oder sowas. Aber also es gibt Vereine, sagen wir mal so, da werden die Journalisten erst reingelassen, dann wird abgestimmt, weil das in vielen Satzungen, in den Satzungen vieler Clubs steht, dass Journalisten nicht zwangsläufig dabei sein dürfen bei solchen Mitgliederversammlungen. Und dann wird darüber abgestimmt, und wenn sie dann nicht, wenn die Mitgliederversammlung das nicht möchte, dann geht man wieder raus. Hier ist es anders, hier wartet man draußen, obwohl der Pressetisch schon präpariert war, fragt die Mitglieder, und dann kriegt man das Signal und wird dann reingeführt. Kann man machen. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen albern, aber Schwamm drüber ist auch egal. Was ich wirklich, das war wie bei einem Bundesparteitag irgendeiner großen Partei oder sowas, ne? Was da an Sicherheitspersonal war bei der bei der Wunderino Arena, ne? Also für mich immer noch so ein bisschen Ostseehalle. Aber das war schon, also mein lieber Scholli mit Leibesvisitation am Eingang und überall Sicherheitspersonal, dachte ich auch, Mensch, jetzt heimlich in der Ecke rauchen, das wird auch nix. Habe ich dann auch nachgelassen.
Oha, ja, hast du ausgehalten?
Mhm. Ich bin rausgegangen.
Ja, ist wahrscheinlich, weil der Holstein da nur Mieter dem Moment ist. Ne?
Aber, du musst wahrscheinlich auch so einen Standard gewährleisten, das ist ja auch in Ordnung. Aber wenn man, also es war auffällig, sagen wir mal so. Wie viel Sicherheit. Und ist ja auch gut so. Es ist eine Kostenfrage, gehört eben auch dazu. Ne? Muss man sich dann auch leisten können alles. Aber ist eben halt so.
Und es ist ja auch alles friedlich ruhig geblieben. War jetzt auch nicht anders zu erwarten. Aber gleich ist vielleicht auch noch ein Satz dazu, was mich beeindruckt hat, positiv. Tatsächlich Sonnabend, das Nordduell, wie das war von beiden Seiten, ohne Fackel im Stadion, richtig. Ohne Unterbrechung. Also, es gab einen Knall vorm Spiel mal irgendwie, da konnte ich nicht genau hören, wo der herkam. Aber ansonsten Anfeuerungen auf beiden Seiten, waren ja auch viele HSV-Fans auf der Ost. Ja. Das hat aber in meinen Augen hat das reibungslos funktioniert im Stadion, ums Stadion herum. Da ist es zu keinen größeren Zusammenstößen irgendwas gekommen. Man hatte als Normalo-Fan, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, oder Zuschauer, kein Bedrohungsgefühl oder irgendwas. Also ich bin selbst mit dem Fahrrad gekommen, da durch diese, wie nennt sich das immer, taktische Sperre der Polizei an der Tankstelle durch. Mhm. Alles Chico, alles entspannt. Also das fand ich total tolle Fußballatmosphäre.
Ja.
Muss man dann da in dem Moment jetzt, finde ich, auch nochmal lobend erwähnen.
Definitiv.
Hat wirklich Spaß gemacht.
Gut, dass du das erwähnst, ja.
Wirklich Spaß gemacht für alle Beteiligten, glaube ich, bis auf die HSV-Fans und Spieler wahrscheinlich. Aber
ja, so ist es mal.
So ist es in Kiel.
So ist es mal. Der Sport, mal gewinnt man, mal verliert man, und der HSV verliert hier sowieso immer.
So ist es.
Also was soll's.
Das Wort zum Donnerstag. Im Norden nichts Neues sozusagen.
Genau.
Genau.
Zweites schöne große Spiel, was ich gesehen habe diese Saison. Das erste war auf Schalke, da war mit 60.000, und da war auch natter mit Aggression und so weiter. Herrlich.
Ja, also ja,
an einem absolut. Wochenende, wo am Millerntor im Hannoveraner Block blutige Gesichter im Fernsehen zu sehen sind. Ich weiß nicht, wo war noch, irgendwo war noch wieder Pyro-Alarm oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wo das
ja,
jetzt war.
Ja, es war ja Augsburg mit dem Ballerwurf.
Ja, Augsburg war ganz schlimm. Ja, ja. Also kann man auch das kann man gar nicht hoch genug loben und anerkennen. Toll. Passte einfach zur Kieler Leistung.
Genau, so sieht's aus. Rundum positiv.
Mhm.
In diesem Sinne würde ich sagen, wir haben es ein bisschen...
Haben wir, glaube ich, auch noch nie gehabt, dass wir gar nichts auszusetzen haben.
Ich weiß auch nicht.
Das klingt ja fast nach der ultimativen Schleimerei.
Ja, ganz gut, dass wir auch in die Länderspielpause gehen, weil müssen wir uns jetzt mal ein bisschen wieder besinnen und müssen mal wieder was rauskramen.
Ja,
genau.
Das
kann ja nicht angehen. Arbeitsauftrag für nächste Woche.
Ja.
Meckerpotenzial analysieren.
Sammeln.
Ja, genau, so sieht's aus. Nächste Woche sprechen wir dann über Kaiserslautern, über das Spiel. Eins der, wir haben es schon angesprochen, vielen Topspiele noch bis zum Winter. Mhm. Mit dem HSV haben wir eins jetzt in den Büchern sozusagen. Genau, erstmal Länderspiel gucken, hoffen, dass die mindestens die beiden Störche, die sicher dabei sind, heile wiederkommen, gucken. Für Benedikt Pichler im Handshake mit Marvin Ducksch sehen, Deutschland gegen Österreich. Und ansonsten dann gucken wir nach vorne nächste Woche.
Wir sagen auch nicht, dass der Heimsieg gegen den HSV natürlich auch nur deshalb gelungen ist, weil es kein Sonntagsspiel war. Wegen des
Nein, das sagen wir nicht. Nein, das sagen wir nicht. Das darf man nicht sagen.
Nee, das darf man nicht sagen.
Das ist Teil des... Ich sag's nicht.
Genau.
Nein.
Ist ja auch Blödsinn.
Schönes Länderspielwochenende euch auf jeden Fall. Genießt den HSV-Sieg noch ein bisschen. Das darf man ruhig auch gerne und lange tun jetzt in dieser Form, wo nicht gleich das nächste Spiel wieder ansteht. Bleibt gesund, macht's euch warm und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder.
Ja, ciao, ciao.
Bis dann, tschüss.